Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Als Einzelmarkt sind Sie der wichtigste Abnehmer von Waren made in Germany, die USA. Und deshalb ist es von großem Interesse für die deutsche Exportwirtschaft, wie sich die wirtschaftliche Lage in den USA entwickelt. Seit heute Nachmittag wissen wir, besser als erwartet. Zum Jahresende 2022, also im vierten Quartal, legte das Bruttoinlandsprodukt auf das Jahr hochgerechnet um 2,9% zu. Mehr dazu gleich. Ergänzend dazu blicken wir gezielt auf den deutschen Groß- und Außenhandel, der heute den Blick nach vorne richtete. Und auch die Regierungserklärung des Bundeswirtschaftsministers haben wir im Programm. Ebenso wie die deutsche Versicherungswirtschaft, die heute Vorschläge für eine Reform der privaten geförderten Altersvorsorge vorgelegt hat. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zum Start aber geht es um das BIP, das Bruttoinlandsprodukt in den USA für 2022, das vierte Quartal. Aus Washington berichtet Arne Bartram.
Gute Nachrichten von der US-Wirtschaft. Trotz hoher Inflation und steigender Zinsen ist sie vorerst auf Wachstumskurs geblieben. Das Bruttoinlandsprodukt ist zum Ende des letzten Jahres nochmal gestiegen und zwar stärker als erwartet. Das US-Handelsministerium hat mitgeteilt, dass das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal 2022 um 2,9% zugelegt hat. Analysten hatten mit etwas weniger gerechnet. Damit hat die US-Wirtschaft zum Jahresende nochmal einen Schlussspurt hingelegt. Auch im Quartal zuvor war das BIP gestiegen und zwar um 3,2%. Das dürfte vor allem an zwei Faktoren liegen. Zum einen haben die Menschen wieder mehr für Konsum ausgegeben. Zum anderen haben viele Firmen ihre Lager wieder aufgefüllt. Insgesamt war das Jahr 2022 allerdings eher durchwachsen. Und auch dieses Jahr wird die US-Wirtschaft mit einigen Herausforderungen zu kämpfen haben, befürchten Analysten. Vor allem die steigenden Zinsen könnten Investoren das Leben schwerer machen.
Arne Bartram über das Wirtschaftswachstum in den USA. Für Deutschland erwartet die Bundesregierung in diesem Jahr, dass eine Rezession kürzer und milder ausfällt als noch bei der Herbstprognose vorhergesagt, wenn sie denn überhaupt stattfindet, so gestern der Bundeswirtschaftsminister, der den Tag heute nutzte für eine Regierungserklärung zur wirtschaftlichen Lage aus Anlass einer Debatte im Bundestag zur Konjunktur. Mehr dazu, wie auch zu den Perspektiven des Groß- und Außenhandels, der sich ebenfalls zur Konjunktur äußerte, aus unserem Hauptstadtstudio von Jörg Münchenberg.
Deutschland kommt besser durch die Krise als zunächst befürchtet. Das ist die zentrale Aussage des Wirtschaftsberichts 2023. Und der für diesen Bericht verantwortliche Minister Robert Habeck von den Grünen nutzte die heutige Debatte im Bundestag, um dabei auch die Verdienste der Regierung hervorzuheben.
Dass Entschlossenheit, Verantwortungsbereitschaft, vielleicht altmodisch, Disziplin, politische Disziplin dazu führt, dass man Krisen bewältigen kann. Und mit der gleichen Entschlossenheit, mit der gleichen Disziplin, mit der gleichen Bereitschaft, Entscheidungen zu treffen, sollten wir 23 weiterarbeiten. Dann werden wir den Aufschwung klimaneutral organisieren in diesem Land. Dankeschön.
So rechnet die Ampel in diesem Jahr wieder mit einem Mini-Wachstum von 0,2%. Die Inflationsrate wird mit 6% weiter hoch bleiben, aber der Preisdruck lässt im Vergleich zu 2022 weiter nach. Die Unternehmen, das zeigt auch der gestrige Bericht des Münchner IFO-Instituts, sehen wieder optimistischer in die Zukunft. Die Krise als Chance nutzen, das sei gelungen, so der Wirtschafts- und Klimaschutzminister. Und das müsse jetzt auch beim Umbau in eine klimaneutrale Wirtschaft fortgesetzt werden.
Diese Krise jetzt, ich will nicht zynisch sein, aber diese Krise zu verwandeln in eine Offensive nach vorne, beispielsweise durch Nutzung von CO2-neutral produzierten Produktionsprozessen in Stahl, in Aluminium, in der chemischen Grundstoffindustrie. Das ist die Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Und sie ist eine echte Chance, eine wettbewerbsfähige Chance für unsere Industrie.
Diese Analyse wollte die Opposition natürlich nicht folgen. Die Regierung rechne sich die Lage schön, hielt der Wirtschaftsexperte der Union Jens Spahn der Ampelkoalition vor.
Weniger schlimm ist immer noch schlimm. Und, das haben Sie gerade selbst gesagt, es ist noch nicht gut.
Bei der Bekämpfung etwa der weiterhin hohen Inflation tue die Regierung viel zu wenig, kritisierte Spahn. Und von einer umfassenden Standort- und Industriepolitik könne keine Rede sein.
Investitionen in Klimaschutz alleine erhöhen unsere Produktivität nicht. Eine Form der Energieerzeugung durch eine andere Form der Energieerzeugung zu ersetzen, ist richtig im Sinne des Klimaschutzes, aber es macht uns als Land insgesamt mittel- und kurzfristig nicht reicher. Es erhöht die Produktivität nicht. Und deswegen, Herr Wirtschaftsminister, weiten Sie endlich Ihren Blick über dieses eine Thema hinaus. Die deutsche Wirtschaft braucht es dringend.
Erneut forderte die Union auch längere Laufzeiten für die drei deutschen Atomkraftwerke, wie auch die AfD, die zugleich vor einer Deindustrialisierung warnte, weil Steuern, Abgaben und Bürokratielasten weiterhin zu hoch seien, was übrigens auch die FDP kritisch anmerkte. Amira Mohamed Ali von der Linkspartei warf Habeck dagegen im Vergleich zu anderen Ländern Tatenlosigkeit vor.
Zum Beispiel die USA, die schaffen mit ihrem sogenannten Inflation Reduction Act wirtschaftliche Rahmenbedingungen, unter denen Unternehmen weiter im Land produzieren können, und sie investieren massiv und konkret in den Ausbau erneuerbarer Energien. Herr Habeck, wo ist Ihr Plan? Sie kündigen an, Sie haben vor, Sie wollen dies und das machen, aber das reicht nicht. Ankündigungen sind genug gesprochen, es müssen endlich Taten folgen.
Doch auch der Verband der deutschen Außenhändler berichtete heute wieder über eine bessere Stimmungslage in der Branche. Gestiegene Preise hatten demnach im vergangenen Jahr für einen Umsatzsprung gesorgt. Die Erlöse stiegen um 16% auf rund 1,74 Billionen Euro. Man gehe mit einem moderaten Optimismus ins neue Jahr, hieß es. Den aber müsse die Politik flankieren durch schnellere Genehmigungsverfahren, weniger Bürokratie und Steuersenkungen.
Jürgen Münchenberg über die konjunkturelle Lage in Deutschland. Der GdV, der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, hatte heute zu seiner Jahrespressekonferenz eingeladen. Dabei geht es traditionell überwiegend um die Geschäftsentwicklung einzelner Bereiche, meist begleitet von Ankündigungen über Beitragserhöhungen, zum Beispiel im Bereich Kfz oder einer privaten Krankenversicherung. Das war heute auch der Fall, ergänzt aber von Vorschlägen der Versicherer über eine Reform der privaten geförderten Altersvorsorge, die unter dem Schlagwort Bürgerrente diskutiert wird. Johannes Kuhn hat für uns zugehört.
Einfacher, schneller, nachhaltiger im Vergleich zum Riestern soll sie sein, die Bürgerrente. Der neue GdV-Präsident Norbert Rollinger rührt schon einmal die Werbetrommel.
Sie ist für jeden, also auch Selbstständige, Beamte und Arbeitslose. Es gibt keine Systembrüche mehr bei abwechslungsreichen Biografien. Sie ist einfach und verständlich und unbürokratisch. Für jeden eingezahlten Euro gibt es vom Staat 50 Cent obendrauf.
Aus 292 Euro, dort läge der förderfähige Höchstbetrag, könne man mit staatlicher Unterstützung 438 Euro monatliche Einzahlung machen. Hohe Standardisierung und der digitale Vertrieb sollen für niedrigere Zusatzkosten als beim Riester-Modell sorgen. Mit einer Absenkung des Garantieniveaus auf 80% wollen die Versicherungen mehr Geld investieren können und damit auch höhere Renditen erwirtschaften.
Eine geförderte private Altersvorsorge auf Versicherungsbasis ist das einzige Modell, mit dem eine lebenslange Rente garantiert ist. Egal wie alt ein Mensch auch wird. Das können nur wir Versicherer.
Sagt Versicherungslobbyist Rollinger. Heißt also, eine vollständige Einmalauszahlung zum Renteneintritt gäbe es nicht. Kritiker nennen das deshalb Zwangsverrentung. Und kritisierten das schon am Riester-Modell, wo zum Renteneintritt nur 30% entnommen werden können.
Jeder Kundige kann sich innerhalb von Minuten, dazu braucht man manchmal nicht mal einen Taschenrechner, errechnen, wie alt man werden müsste, damit man nur sein Geld rauskriegt, ohne Inflation und ohne Verzinsung.
Bilanziert der Finanzökonom Hartmut Walz von der Hochschule Ludwigsburg.
Und die Kombination von Verrentungszwang für das meiste Geld und sehr, sehr unbefriedigend kleinen Rentenfaktoren. Das ist eben sehr, sehr verbraucherunfreundlich und sorgt eben für milliardenschwere Sterblichkeitsgewinne bei den Versicherern.
Walz hegt auch Zweifel daran, ob die Digitalisierung wirklich für günstigere Verträge sorgt oder nicht vielmehr indirekt dazu genutzt werden, den Vertrieb gegenzufinanzieren. Sein Fazit?
Ich bewerte das als einen völlig legitimen Vorstoß der Versicherungslobby, die ihre Pfründe retten muss.
Der Vorschlag des GdV hängt direkt mit der sogenannten Fokusgruppe private Altersvorsorge zusammen. Dort beraten die Akteure seit dieser Woche mit dem Finanzministerium, wie das System reformiert werden kann. Da geht es auch darum, ob der Staat mit einem öffentlichen Vorsorgefonds selbst in die Zusatzrentenversicherung einsteigt. Versicherer und Fondsanbieter lehnen das ab. Verbraucherschützer hingegen fordern es. und nennen die Bürgerrente bereits hämisch Schildbürgerrente. Eine Einigung dürfte hier also weit entfernt sein. Beim Blick auf die nähere Zukunft, nämlich das Jahr 2023, gibt es Konkreteres. Die Versicherer rechnen mit einem Anstieg der Beitragseinnahmen um 3%. Der Grund seien steigende Ausgaben, so Rollinger, durch die Inflation. Vor allem im Bereich Kfz und Wohngebäude würden die Prämien steigen, so die Prognose.
Johannes Kuhn über die Jahrespressekonferenz des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft. Und noch eine Jahrespressekonferenz wurde heute abgehalten. Die Industriegewerkschaft Metall hat eingeladen. Für die Gewerkschaft wird dieses Jahr ein durchaus besonderes Jahr. Nicht, weil Tarifverhandlungen in der Metallindustrie anstehen, da ist derzeit alles eingetütet, sondern weil sich an der Führungsstruktur der Gewerkschaft etwas ändern könnte. Denn Gewerkschaftschef Jörg Hoffmann wird seinen Posten in diesem Jahr noch abgeben. Und nun wird eifrig diskutiert, wie es weitergehen könnte. Wobei es heute nicht nur um Personalfragen ging. Mischa Erhardt berichtet.
Noch ist es Jörg Hofmann, bei dem an der Spitze der IG Metall alle Fäden zusammenlaufen und neue Fäden gesponnen werden. So etwa sein Vorschlag im Dezember, die Satzung der Gewerkschaft zu ändern. Demnach künftig kein erster und zweiter Vorsitzender mehr, sondern ein Team. Und ein um 2 auf 5 Mitglieder verkleinerter Vorstand.
Die IG Metall wird an der Spitze schmaler, in der Breite unserer Region stärker. Das ist die Logik der aktuell diskutierten Vorschläge zu einer Neuverteilung der Ressourcen und Neugestaltung unserer Führungsstruktur.
Sagte Jörg Hofmann heute am Gewerkschaftssitz in Frankfurt. Beim Gewerkschaftstag im Oktober wählen die Delegierten eine neue Führung. Die müsse eine Antwort geben können auf die drängenden Themen der Zeit, etwa einer sozial-ökologischen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft oder dem Fachkräftemangel. Dabei wäre die jetzige zweite Vorsitzende Christiane Benner die erste Frau an der Spitze der weltgrößten und männerdominierten Einzelgewerkschaft. Bislang rückte der zweite Vorsitzende quasi automatisch an die Spitze der IG Metall auf. Ausgerechnet bei diesem möglichen Wechsel hin zu einer Frau aber könnte eine Doppelspitze kommen, mit einem Mann an Benners Seite, was für Diskussionen innerhalb der Gewerkschaft sorgt. Und nicht nur unter Gewerkschafterinnen.
Diese Diskussion, die gibt es auch von den Männern. Und ich finde es eigentlich gut. Wir haben dort einen sehr, sehr offenen Diskussionsprozess im Moment, wo wir abwägen. Und ich sag mal, ist nicht die Zukunft von modernen Organisationen auch eher in einer Führung, in einer Teamkonstruktion. Und das ist das, was wir im Moment ausloten. Die Herausforderungen sind einfach verdammt komplex, die wir im Moment haben.
So Christiane Benner. Auf Nachfrage unterstrich Benner, dass sie sich ein Team durchaus vorstellen könnte. Wäre das nicht der Fall, würde sie nicht dafür werben. Inhaltlich will sich die Führung der IG Metall in diesem Jahr für eine möglichst sozial ausgewogene Transformation der Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit einsetzen. Zudem müsse man die Transformation auch so gestalten, dass das vorhandene Potenzial an Fachkräften genutzt wird, wozu Anstrengungen und Investitionen in Aus- oder Umbildung vonnöten seien. Hier fordert die IG Metall mehr Bildungsteilzeit, wo die Arbeitszeit zugunsten von Aus- und Weiterbildungen reduziert wird, und mehr Qualifizierungsgeld, als das die Bundesregierung gerade plane. Christiane Benner fordert dabei auch, SchulabgängerInnen besser auf Ausbildungen vorzubereiten. In Deutschland gäbe es 2,3 Millionen junge Menschen im Alter zwischen 20 und 34 Jahren, die keinen Berufsabschluss haben, kritisierte Benner.
Die IG Metall wehrt sich ausdrücklich dagegen, die Verantwortung bei den jungen Beschäftigten abzuladen, denen vorschnell fehlende Ausbildungsreife vorgeworfen und unterstellt wird. Wenn es die Defizite im Bildungssystem gibt, dann müssen sie dort behoben werden. Und es reicht auch nicht, wenn die Arbeitgeber Fachkräftemangel beklagen, aber selbst zu wenig dagegen unternehmen. Gute Ausbildung liegt in ihrer Verantwortung.
Die Gewerkschaft schließlich wertet das vergangene Jahr mit Blick auf ihre Mitglieder als Erfolg, obwohl deren Zahl um 1% geschrumpft ist. Vor allem im zweiten Halbjahr habe es mit großen Tarifverhandlungen viele neue Beitritte gegeben. Mit 117.000 Neuzugängen sei 2022 das stärkste Jahr seit 2018 gewesen.
Mischa Erhardt über ein, wie es aussieht, interessantes Jahr für die Industriegewerkschaft Metall. Heute ist er offiziell eröffnet worden, der Verkehrsgerichtstag in Goslar, wobei es gestern bereits erste Gesprächsrunden und erste Treffen gab. Zur Eröffnung als Gastgeberin dabei die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller, die die Position der Branche erläuterte, und dabei tauchte wieder ein Aspekt auf, der auch gestern schon eine Rolle spielte, der Datenschutz. Doch auch die Klimadebatte wurde aufgegriffen. Mehr dazu aus Goslar von Annette Deutzkens.
Hildegard Müller, die Chefin des mächtigen Verbandes der deutschen Automobilindustrie, nutzte den Verkehrsgerichtstag vor allem, um zwei zentrale Botschaften zu platzieren. Botschaft 1: Autobauer und Zulieferer hätten sich längst auf den Weg in eine klimaneutrale digitale Zukunft gemacht. Zahlreiche Innovationen seien der Beleg dafür. Botschaft 2: Die Politik in Berlin und Brüssel unterstütze die Unternehmen dabei nicht ausreichend. Im Gegenteil, zu viel Bürokratie und Überregulierung, zu hohe Energiekosten, fehlendes Rohstoffmanagement.
All das ist keine Klimapolitik, sondern ist eine Anti-Industriepolitik. Wenn wir es verhindern, dass wir über Innovation und Transformation Produkte in den Markt bringen können, in Deutschland, in Europa und weltweit, dann wird der Klimaschutz ausgebremst. Die Zukunft wird klimaneutral sein. Doch diese klimaneutrale Zukunft wird nur aus Deutschland und Europa heraus entstehen, wenn die Rahmen- und Standortbedingungen stimmen. Und es gibt sehr viel Nachholbedarf.
Regelungsbedarf sieht Müller außerdem beim Thema Digitalisierung. So fahren Autos zunehmend autonom, immer mehr Daten fallen dabei an. Ein Thema, das auch die Fachleute beim Verkehrsgerichtstag beschäftigt. Denn die Frage ist, wem gehören eigentlich die Daten, die im Auto anfallen, die Rückschlüsse auf Fahrverhalten, Strecken und Geschwindigkeiten zulassen? Bisher gehen die Informationen an die Hersteller. Bundesregierung und Verbraucherschützer favorisieren allerdings ein Treuhändermodell. So könne eine neutrale Stelle wie der TÜV oder das Kraftfahrtbundesamt die Daten verwalten. Müller und ihr Kollege, VDA-Geschäftsführer Markus Bollig, sehen das Modell kritisch.
Die Daten sind im Prinzip für den Hersteller wichtig, das Produkt weiterzuentwickeln und zu lernen, wie Kunden das Fahrzeug einsetzen, welche Funktionen die Kunden schätzen, welche Funktionen sie weniger nutzen und auch um Dauerhaltbarkeit und Funktionsfähigkeit des Fahrzeuges dauerhaft sicherzustellen.
Wenn die Fahrdaten auf direktem Weg zu den Servern der Hersteller gingen, sei das vor dem Hintergrund des Datenschutzes außerdem die sicherste Variante. In Goslar werden sie dazu eine Empfehlung an die Politik erarbeiten. Die Stimmen der Verkehrsfachleute hätten Gewicht, sagt Ansgar Staudinger, Präsident des Verkehrsgerichtstages. Auch viele Richter schauten auf das Treffen in Goslar.
Sie können jetzt den Stellenwert des Verkehrsgerichtstages an einem ablesen. Und zwar punktgenau entscheiden Europäischer Gerichtshof, Bundesgerichtshof mehrfach zu Themen, die uns hier vom Verkehrs- und Versicherungsrecht eben betreffen. Das ist kein Zufall.
Sondern das liege daran, dass die Gerichte wüssten, wenn sie im Dezember noch etwas Grundsätzliches entschieden, stünden die Chancen gut, dass die Urteile beim Verkehrsgerichtstag diskutiert würden. Was genau die Verkehrsexpertinnen und Experten am Ende zu Datensammlung oder autonomem Fahren empfehlen, das geben sie am Freitag bekannt.
Annette Deutzkens vom Verkehrsgerichtstag in Goslar. Heute fiel sinngemäß der Startschuss. Die DAX-Konzerne in Deutschland legen jetzt nach und nach ihre Jahresbilanzen vor, wobei vereinzelt vorläufige Zahlen bereits veröffentlicht wurden, aber eben vorläufige Zahlen. Seit heute liegen die beiden ersten handfesten Jahresbilanzen vor und den Auftakt hat neben dem Laborausrüster Sartorius der Softwarekonzern SAP gemacht. Und hier gab es gleich eine Entwicklung, die aufhorchen lässt. Es werden nämlich Stellen abgebaut und sogar Entlassungen drohen. Mehr dazu von Brigitte Scholtes.
SAP richtet sich neu aus und das kostet auch Stellen. Seine Jahresziele hat der Waldorfer Softwarekonzern zwar erreicht, da war ein Rückgang des Betriebsergebnisses vor Zinsen und Steuern schon eingeplant. Gut 8 Milliarden Euro fuhr SAP im vergangenen Jahr ein, das waren 2% weniger als im Vorjahr. Der Umsatz kletterte um 11% auf knapp 31 Milliarden Euro. Aber im vierten Quartal ging es wieder aufwärts und das soll trotz aller äußeren Schwierigkeiten, wie etwa dem Krieg in der Ukraine, so weitergehen. Daraufhin hatte sich SAP damals aus Russland zurückgezogen und deshalb knapp 300 Millionen Euro an Ergebnis eingebüßt. Versprechen halte SAP, sagte dessen Chef Christian Klein heute bei der Bilanzvorlage.
We didn't change our revenue guidance despite all the macroeconomic.
Wir haben trotz aller makroökonomischen Schwierigkeiten, die wir hatten, unseren Umsatzausblick nicht geändert. Und wir haben heute auch gesagt, dass wir ein zweistelliges Wachstum im Betriebsergebnis schaffen werden. Ein Unternehmen in der Größe von SAP umzuformen, ist niemals einfach. SAP hat einen sehr wichtigen Wendepunkt erreicht und allen Mitarbeitern, Kunden, Partnern und Investoren gezeigt, dass SAP nun ein wirkliches Cloud-Unternehmen ist.
A true cloud company.
Denn es ist 2,5 Jahre her, dass SAP einen Strategiewechsel beschloss und sich noch stärker auf das Geschäft mit Software konzentriert hat, die Kunden nicht vor Ort haben, sondern aus der Cloud laden. Das zahle sich nun aus, sagt Klein. Und diese Neuausrichtung des Portfolios auf Bereiche mit hohem Wachstum sei es nun auch, die zu dem Abbau von 3.000 Stellen führt, davon 200 in Deutschland, sagt SAP-Finanzvorstand Luka Mucic.
Alles das dient nur dazu, dass wir weiterhin gut investieren können in die Bereiche, in denen wir starkes Wachstum sehen. Und genau das werden Sie von uns auch sehen. Wiewohl es natürlich ein schmerzhafter Schritt immer ist, sich von bis zu 3.000 Mitarbeitern zu trennen, sehen Sie auch, dass der Umfang unserer Restrukturierungsmaßnahmen im Vergleich relativ fokussiert und klein ist.
Für das laufende Jahr setzt sich SAP vorsichtige Finanzziele. Das Betriebsergebnis soll um 10-13% auf bis zu gut 9 Milliarden Euro steigen. Das Cloud-Geschäft soll bis zu einem Viertel mehr umsetzen. Da hatten Analysten allerdings noch mehr erwartet. Auch über den Verkauf seiner amerikanischen Marktforschungstochter Qualtrics denkt SAP nach. Eine Minderheitsbeteiligung hatten die Waldorfer schon vor 2 Jahren an die Börse gebracht. Die Gründe für die Überlegungen erklärt Finanzvorstand Mucic so.
Für uns würde es eben die Möglichkeit geben, uns stärker noch auf den Kern unseres Lösungsportfolios zu konzentrieren und natürlich auch letztendlich Werte zu schaffen für unsere Aktionäre und auch für die Aktionäre von Qualtrics.
Der Verkaufserlös könnte zum Teil an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Außerdem hätte SAP so wieder mehr Spielraum für Akquisitionen.
Brigitte Scholtes über die Jahresbilanz des Softwarekonzerns SAP. Und wie kommt diese Bilanz nun bei den Anlegern an der Börse an? Mit dieser Frage begrüße ich jetzt Samir Ibrahim in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main zur Tagesbilanz. Was also Herr Ibrahim sagt oder genauer, was zeigt der Blick auf den Aktienkurs von SAP?
Na, konkret noch ein Minus von 0,8%. Sah schon schlimmer aus heute den ganzen Tag über, aber jetzt inzwischen hat sich der Kurs ein bisschen berappelt. Der erste Schrecken ist weg. SAP hat ja eben auch gezeigt, dass das halt mit den Gewinnen in der nächsten Zeit nicht ganz so sein wird, wie sich Analysten das im Vorfeld vorgestellt haben. Insofern auch ein bisschen Enttäuschung hier.
Kommen wir vom Einzelwert zum Gesamtmarkt. Inzwischen liegen die Zahlen zum Wirtschaftswachstum in den USA im vergangenen Jahr vor. Wir haben darüber berichtet. Wie sehr hat das die Lage auf dem Gesamtmarkt beeinflusst?
Es hat ein bisschen einen positiven Ruck gegeben. Der DAX inzwischen bei 15.127 Punkten, ein Plus von 0,3%, sah deutlich schlechter aus zwischendurch. Das ist natürlich eine schöne Überraschung, wenn in den USA die Wirtschaft brummt, dann heißt das eben auch, man kann dorthin exportieren. Denn wer ein gut laufendes Geschäft in den USA hat, braucht eben auch Waren aus Europa und speziell logischerweise auch aus Deutschland.
In den vergangenen Tagen haben wir oft gesehen, dass sich die Lage beim DAX unterschieden hat von der zweiten oder gar der dritten Reihe, also den Nebenwerten. Wie ist das heute?
Noch heute besonders auffällig, also der DAX, der MDAX mit einem Plus von 1,4%, nicht so verwunderlich, Evotec beispielsweise Kurstreiber da mit einem Plus von 7%, ist in der Wirkstoffforschung tätig und konnte vermelden, dass sie eine Kooperation mit Johnson & Johnson machen in der Krebstherapie, da geht richtig ordentlich Geld über den Tresen, ThyssenKrupp auch plus 5%, also da ist es nicht verwunderlich bei solchen Marken, dass der MDAX heute mal kräftiger ist als der DAX.
Die Zahlen zum Wirtschaftswachstum in den USA haben die zu auffälligen Bewegungen beim Euro im Vergleich zum US-Dollar geführt.
Der Euro ist ja noch ein bisschen abgesagt. Er stand heute deutlich über einem Dollar 0,9. Aktuell darunter der Referenzkurs der EZB auch darunter bei einem Dollar 0,895.
Und angesichts der Lage auf dem Aktienmarkt, was tut sich da beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Der Goldpreis etwas gesunken auf 1.933 US-Dollar je Feinunze. Die Umlaufrendite gestiegen auf 2,17%.
Der E-Autobauer Tesla hat 2020 so viel verdient wie nie zuvor in einem Geschäftsjahr. Das wurde gestern nach Handelsschluss an der Wall Street bekannt. Inzwischen sind ja die Händler wieder aktiv. Wie reagieren sie?
Mit Käufen kann man mal so sagen, der Kurs relativ volatil, aber eben im positiven Bereich. Ich fasse das mal so zusammen, also um die plus 10% und drüber die Kursentwicklung. Dort kam natürlich gut an, Rekordgewinne bei Tesla ist ja nichts, was man so gewohnt ist und das wurde ein bisschen gefeiert.
Dann sollen sie mal feiern. Jahreszahlen hat auch der Laborausrüster Sartorius vorgelegt mit einem eher verhaltenen Ausblick auf dieses Jahr. Meist kommt das bei Anlegern ja nicht gut an. Wie sieht es heute aus?
Ja, in diesem Fall ein Plus von 5,5% im Aktienkurs. Das lag jetzt auch nicht an dem verhaltenen Ausblick für dieses Jahr, sondern für die mittelfristige Zukunft. Sie haben sich ja auch geäußert bis 2025 und da wollen sie wieder mehr Gewinne machen. Das kommt gut an.
Samir Ibrahim über den heutigen Handelstag an der Börse. Meine Kollegin Maja Ellenreich begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.